Lob und Dank sei dem Herrn. Ich glaube, uns allen hat der gestrige Abend und der heutige Morgen wohlgetan.
Amen.
Was wir brauchen, sind Stunden, die uns dem Herrn näher bringen, in denen wir spüren, dass er uns nahe ist, dass er mit uns redet und dass wir auf sein Reden auch eingehen. Heute Nachmittag werden wir uns kurz fassen. Wir erinnern uns an die erste Liebe, an das erste Feuer, das in unseren Herzen brannte. Bei dem einen mag es 10 Jahre zurückliegen, bei dem anderen 15, bei dem dritten 20, was weiß ich. Aber alle, die wir so erfasst wurden von der Liebe Gottes, wir erinnern uns der Zeiten sehr gut und freuen uns mit allen, die neu erfasst werden. Und es gibt keine schöneren Versammlungen als die Versammlungen unter Neubekehrten, unter Neu-Hinzukommenden. Da werden die langen Gesichter kurz und die Betrübten werden fröhlich. Da ist noch was los. Und das wünschen wir uns ja auch von ganzem Herzen, dass wieder neue Freude kommt. Rein äußerlich war das ja mit die schönste Gegend Ostpreußens, wo unser Bruder jetzt wohnt, wie die DDR die mecklenburgische Seenplatte hat, so mündet das alles dort in die masurischen Seen, eine der herrlichsten Gegenden, die wir einmal hatten. Aber äußerlich, wie immer das sein mag, wir sind froh, dass wir nicht mehr an irdischen Dingen Orientierung haben, sondern am Geistlichen. Irdisch gesehen ist das hier die, hier brauche ich ein französisches Wort, die tristeste Gegend, die es gibt. Trist heißt in Französisch traurig. Und es ist hier eine traurige Gegend, was die Landschaft betrifft. Aber Gott kann Stimmung hereinbringen. Ihr wisst, wenn ihr nach Palästina geht, da war äußerlich überhaupt nicht viel zu sehen. Aber der Herr hat gerade solche Städte erwählt und hat sie weltberühmt gemacht. Wen erwählt Gott heute? Nicht die hohen, nicht die angesehenen Menschen, die andere gar nicht einladen würden. Die hat er eingeladen, um aus ihnen etwas zu machen, nach dem Lobpreis seiner herrlichen Gnade. Während dem Chorus singen kam mir der Gedanke, als wir gesungen haben von der Nachfolge Jesu, nie mehr zurück, nie mehr zurück. Es gibt kein Zurück für uns. Aber als das Wort Nachfolge darin vorkam, habe ich daran denken müssen, als unser Herr sagte, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich und folge so mir nach. Die meisten möchten dem Herrn nachfolgen, so richtig schön über den Wolken. Und das geht einfach nicht. Mit der Nachfolge des Herrn ist ein Kreuz zu tragen, ist eine Schmach zu tragen. Und erst am Ende werden wir dieses Kreuz und diese Schmach mit der Krone und der Herrlichkeit eintauschen. Als unser Herr am Palmsonntag, es war der 2. April damals, in Jerusalem einzog, haben alle gesungen, Hosianna dem, der da kommt, im Namen des Herrn. Hosianna dem König. Und einige Tage später wurde der König nicht gekrönt, er wurde gekreuzigt. Und sie wurden irre. Sie wussten nicht mehr, wie sie es einordnen sollten. Und sprachen, wir haben gedacht, er werde Israel erlösen. Es kam ganz anders, wie sie es sich vorgestellt haben. Aber es kam genau so, wie Gott es geplant, Amen. Wie Gott es geordnet hatte. Und auch wir müssen uns in alles hineinfügen. Je eher, je besser. Wenn wir wissen, dass alles von Gott so gefügt ist, je eher wir uns damit zufrieden geben, umso schneller kann Gott mit uns zum Ziel kommen. Bei den Brüdern, die gesprochen haben, wünschen wir Gottes Segen und ganz offiziell möchten wir unserem Bruder, der morgen abreist, herzliche Grüße mitgeben an alle, die den Herrn und seine Erscheinung lieb haben. Und es gibt einen Bruder in der Schweiz, der mir sehr nahe steht, und er fügt immer diesem Wort einen kleinen Satz hinzu. Er sagt, grüß alle, die die Erscheinung des Herrn und auch unsere Erscheinung lieb haben. Und er will damit sagen, wenn jemand die Erscheinung des Herrn lieb hat, dann liebt er auch diejenigen, die seine Erscheinung lieb haben. Und das gehört einfach zusammen. Und ich habe zuerst darüber nachgedacht, denke, Moment mal, geht der nicht zu weit, die Erscheinung des Herrn und unsere Erscheinung lieb haben? Aber da ist ein großes Teil Wahrheit dran, glaubt es mir. Wer den Herrn oder seine Erscheinung lieb hat, und er sagt das mit dem Munde, und sieht dich lieber gehen als kommen, ja, da stimmt doch was nicht. Das kann doch so nicht sein. Wer den Herrn liebt, der liebt alle, die aus Gott geboren sind. So steht's in der Heiligen Schrift. So hat es Johannes geschrieben und so ist es wahr. Über das, was unser Bruder berichtet hat, freuen wir uns alle. Diese alten Hausversammlungen haben etwas für sich, wo der Redner fast auf den Füßen der Leute steht und die sind so um einen herum, rechts und links in dem Zimmer, in jenem Raum, in der Küche, im Schlafzimmer, im Wohnzimmer und die sind überall verteilt. Da spricht es sich am besten. Solche Versammlungen haben etwas ganz Gutes an sich. Die sind dann so ganz anders. Ihr wisst, es gibt zwei Arten von Hausversammlungen. Vielleicht sollte ich das hier sagen. Es ist ja nicht unbekannt, sondern aus der Apostelgeschichte wird uns berichtet, dass die gläubigen Gewordenen hin und her in den Häusern zusammenkamen. Sie brachen das Brot, sie beteten, sie hatten Gemeinschaft miteinander. Das war eine biblische Art. Und dann gibt es eine Art, von der Paulus schreibt, dass gewisse Leute hin und her in die Häuser gehen, um da Leute gefangen zu nehmen und sie zu beeinflussen. Es gibt also von allem immer zwei Ausgaben. Die eine ist richtig, dient zum Segen. Die andere ist nicht richtig und dient zum Unsegen. Von allem gibt es zwei. Möge Gott uns Gnade schenken, dass wir nicht zwei Ausfertigungen von einer Sache haben, sondern wirklich nur eine. Und das soll die göttliche sein. Nicht nur eine Richtung, sondern die göttliche Richtung. Nicht nur ein Wort, sondern das Wort Gottes. Es muss einfach stimmen. Und stimmen kann es nur, wenn es mit Gott und Gottes Wort übereinstimmt. Ich habe an Abraham denken müssen und bin so die Kapitel von 1. Mose 12 ganz kurz überflogen. Und man sieht dort die Berufung Abrahams, die Erwählung, die Aufforderung, alles zu verlassen und in ein Land zu ziehen, das Gott verheißen hatte. Und dann heißt es in 1. Mose 12 im 3. Vers, 1. Mose 12, Vers 3. Ich will die segnen, die dich segnen. Und wer dich verflucht, den will ich verfluchen. Und in dir sollen alle Geschlechter der Erde gesegnet werden. Gott hat Erwählungen getroffen. Wir können nicht fragen, warum er den nahm und jenen nicht. Wir können uns mit denen freuen, die seine Stimme gehört, die sein Gnadenangebot angenommen haben, die auf das, was er sagte, hörten und es von Herzen glaubten und im Gehorsam danach handelten. Im 13. Kapitel sehen wir dann die Trennung zwischen Abraham und Lot. Es gab auch da schon, und das ist der Weg eines Gläubigen, Aufzeichnungen, die wir nicht unbeachtet lassen dürfen. Abraham wurde von Gott erwählt. Lot zog mit. Und dieses Mitziehen brachte Schwierigkeiten. Und dann kam der Tag der Absonderung, der Trennung. Und in Kapitel 13, Vers 14 steht, der Herr aber sagte zu Abraham, nachdem Lot sich von ihm getrennt hatte, hebe deine Augen auf und schaue von der Stelle, auf der du stehst, nach Norden und Süden, nach Osten und Westen. Denn das ganze Land, das du siehst, will ich dir und deinen Nachkommen auf ewige Zeiten geben. Es geht noch weiter. Wir kommen jetzt zu Kapitel 14. Und was soll ich euch sagen? Die Absonderung oder die Trennung schmerzt immer den Auserwählten. Den anderen nicht. Denen bereitet es gar keinen Schmerz. So wie Lot, so schauen sie auf ihren Vorteil. Ob das immer ein Vorteil ist, das muss die Zeit bringen. Aber sie schauen auf ihn, wie Lot darauf geschaut hat. Er suchte sich das Beste aus, das es zu sehen gab. Das war seine Entscheidung. Aber als Lot in Not geriet und im Kampf unterlegen war, wer war's, der seine Leute aufgeboten hat, um diesem Mann zur Hilfe zu kommen? Der Auserwählte hat den Berufenen nicht aufgegeben. Als er hörte, dass dieser Mann Lot in Not gekommen war, da bot er alles, was in seinem Hause geboren war und männlich und kämpfen konnte, auf, um diesen Mann zu befreien, um ihm zur Hilfe zu kommen. Ist das deine Gesinnung? Ist das meine Gesinnung? Es muss deine und meine Gesinnung sein, wenn wir Abrahams Kinder sind und wenn wir zu den Auserwählten gehören. Wenn andere sich absondern, dann ist das ihre Sache. Aber wir sondern uns nicht von ihnen ab. Seid einmal ganz ehrlich. Wenn wir hören, dass irgendjemand in Not ist, auch von denen, die heute nicht hier sind, welch einen Schmerz empfinden wir da in unseren Herzen. Gehen wir nicht ins Gebet, sagen wir nicht, Herr, sei gnädig, greife ein und hilf. Aber wie ist es andersrum? Wie ist es andersrum? Es gibt kein Vertun. Die göttlichen Maßstäbe von alters her bleiben bestehen, solange die Zeit besteht. Und jeder hat zu jeder Zeit die Möglichkeit, sich selber zu prüfen. Und wisst ihr, was dann geschah, als Abraham von der Besiegung dieser Könige, die ja Lot mit weggerissen hatten, zurückkam? Da kam ihm Melchisedek, der König von Salem, entgegen mit Brot und Wein, ein Hinblick auf das Abendmahl. Er hatte den Sieg über die Könige und hier kommt der König Melchisedek. Wir wissen, wer es war, der Herr. Darüber rätseln die meisten bis zum heutigen Tage. Der ganz große Bibelübersetzer Scofield im englischen Sprachbereich, der so viele Anmerkungen gegeben hat, den auch Bruder Brenham erwähnt, er schreibt wohl in seiner Anmerkung, irgendein unbekannter heidnischer Priesterkönig. Das muss ein Mensch sich mal vorstellen. Und dann liest du und ich als die einfachsten Menschen Hebräer 7. Er hatte keinen Anfang und hat kein Ende, hat keinen Vater und keine Mutter, ist König des Friedens, ist König der Gerechtigkeit. Und welch ein Licht geht uns da auf. Welch ein Licht geht uns da auf. Den einfachsten und den Einfachen. Ich habe gerade in ein Buch reingeschaut, das Bruder Kopfer mir in Französisch mitbrachte. Als Billy Graham vor kurzem in Frankreich war, hat er ja alles so schön eingesegnet. Und wie es so sein sollte, die erste Seite, die ich da aufschlug, da ließ ich der dreifache Gott war von Anfang an. Auf den Satz fielen meine Augen. Und Bruder Kupfer sagt, steht das da wirklich geschrieben? Ich sag, lies es. Und natürlich, da steht's geschrieben. Ja, wer ist der dreifache Gott? Wer soll er sein? Es gibt keinen dreifachen und keinen zweifachen und keinen einfachen Gott. Es gibt nur einen einzigen Gott, den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Amen. Aber wir leben in einer Zeit, wo alle, bis zum letzten Evangelisten, die Sprache Roms sprechen. Und dagegen müssen wir einfach auftreten, weil wir die Sprache Gottes sprechen. Und das tun wir bis ans Ende. Irgendjemand hatte Angst, dass der Bruder Frank da auf dem Weg nach Rom ist, habe ich gehört. Eins will ich euch sagen. Wenn Gott mir gnädig ist, dann möchte ich eine geistliche Atombombe auf den Vatikan werfen. Nicht aus Bosheit, aber damit die Menschen wach werden und den Schlund der Hölle erkennen. Ihr braucht euch um mich keine Sorge zu machen. Noch keine Angst. Ich weiß genau, was ich tue. Immer brauche ich es euch nicht zu sagen. Manche Leute meinen, ich müsste hier vorne über alles Rechenschaft ablegen. Die Zeiten sind alle vorbei. Ich weiß eins. Gott hat uns eine große Botschaft, und zwar die letzte Botschaft, anvertraut. Und Bruder Russ gab mir heute Vormittag einen Bericht. Es ist einfach erschreckend. Die ganze Allianz, die ganze Gemeinschaftsbewegung, der Gnadener Verband, alles, was pietistische Richtungen waren, alles, was aus Erweckungen je hervorkam, alles marschiert in eine einzige Richtung. Aber es gibt Kinder Gottes, die gehen in entgegengesetzte Richtung. Das geht nicht anders, das liegt in der Natur der Sache. Und wie Bruder Brennim aus dem Johannesevangelium hervorgehoben hat, wer nicht hört, was Christus, der Herr, sagt, wird hören müssen, was der sagt, der in seinem eigenen Namen kommt. Und wir sehen, wie die Rollen alle vertauscht werden. Plötzlich soll Maria nun alles sein, Miterlöserin, Königin des Himmels, Mutter aller Gläubigen, aller Christen und so weiter. Wir werden noch darüber schreiben, was sie ist und wer sie ist. Und werden auch darüber schreiben, wer der ist, der sie zu diesem allem macht. Macht euch mal keine Sorgen. Wir wissen, wozu Gott uns bestimmt hat. Wenn wir die Wahrheit anvertraut bekommen haben, sie nicht offenbaren, wer soll sie dann offenbaren und wer soll sie zu hören bekommen? Nein, das erferne. Wir sind dazu wiedergeboren worden und in diese Welt gesetzt worden, um Zeugnis für die Wahrheit abzulegen. Und dabei bleibt es bis zum letzten Tage meines Lebens. Hier in 1. Mose 15 gibt der Herr Verheißungen. Er spricht mit Abraham und sagt, ich bin ja dein Schild. Dein Lohn soll sehr groß sein. Vorher sagt er ihm, fürchte dich nicht. Das ist ja die Anrede, die der Herr immer wieder gebrauchte, im Alten und im Neuen Testament. Fürchte dich nicht, Abraham. Ich bin ja dein Schild. Dein Lohn wird sehr groß sein. Warum wird sein Lohn groß sein? Er hat auf das gehört, was der Herr sagte. Er ging darauf ein. Er wurde ein Fremdling hier auf Erden und tat, was Gott ihm geboten hat. Ihr könnt ja das alles nachlesen, wie er ihm dann die Verheißung gibt, dass seine Nachkommen bedrückt werden 400 Jahre lang. Kapitel 15, Vers 13. Und dass der Herr sie danach herausführen wird mit ausgestrecktem Arm. Das alles hat Gott getan. In Kapitel 16 sehen wir dann den Zwischenfall mit Ismael. Und wenn wir es dann ins Neue Testament hinübernehmen, war es kein großes Unglück. Paulus führt in Galater 4, 28 und 29 deutlich und klar aus. Ihr, liebe Brüder, seid nach Isaaks Art Kinder der Verheißung. Und wie der vom Fleisch Gezeugte den vom Geist Gezeugten gehasst hat, so ist es auch jetzt. Und so bleibt es bis ans Ende. Und da sind wir schon wieder bei dem gleichen Punkt. Die einen hassen, die anderen werden gehasst. Beide hatten den gleichen Vater. Einer hatte die Verheißung und mit der Verheißung das Erbe und mit dem Erbteil den Segen. Der andere ging leer aus. Einer fleischlich, einer geistlich. Und der fleischlich Geborene hat den, der geistlich war, gehasst. Wer kann es bis heute ändern? So bleibt es bis ans Ende. Und deshalb sage ich erneut, wir haben die Möglichkeit, uns selber zu prüfen, ob wir hassen oder gehasst werden. Versteht ihr das? Jeder hat die Möglichkeit, sich selber zu prüfen. Ja? Und das müssen wir tun. In Kapitel 16, so haben wir es hier schon gesehen, ist also der kleine Zwischenfall. Dann kommt 17, wo der Herr mit Abraham den Bund schließt und sagt in Vers 2, ich will einen Bund zwischen mir und dir stiften und dich überaus zahlreich werden lassen. Welch eine Verheißung. Immer wieder neue Offenbarung, neue Weisung, neue Verheißungen. Warum? Es war ein auserwählter Mann, mit dem Gott etwas vorhatte. Wenn wir zu den Auserwählten gehören, dann kommt Verheißung um Verheißung, bis der ganze Plan Gottes dem Volke Gottes kundgetan und schlussendlich verwirklicht worden ist. Wir wundern uns darüber gar nicht, dass Gott immer wieder mit Abraham sprach. Das war kein Zufall. Wenn ich euch jetzt sage, auch mit uns hat Gott doch immer wieder gesprochen. Wenn wir manchmal meinten, jetzt kommt ja gar nichts mehr. Plötzlich war wieder Offenbarung des Wortes. Plötzlich ging uns wieder ein Licht auf. Und der Herr hat mit uns gesprochen. Und es ging weiter mit seiner Hilfe. So wie es bei Abraham war. Von Station zu Station. Von einem Mal zum anderen Mal. Immer wieder hat der Herr mit ihm geredet. Und wir sehen hier, dass diese Bundesschließung auch etwas mit sich brachte. Und hier fällt mir etwas zum ersten Mal auf. Ihr könnt's eigentlich in den Versen 10 bis 14 nachlesen. Da hat Gott das Siegel der Beschneidung als Bundeszeichen mit Abraham eingeführt und damit auch mit dem Samen Abrahams. Es heißt hier im letzten Teil des 13. Verses, darin soll mein Bundeszeichen an eurem Leibe bestehen, als ein ewiges Bundeszeichen. Aber jetzt kommt's. Gott hat auch die Anordnung gegeben, dass nicht nur Abraham, sondern alle zu seinem Haushalt Gehörenden, ganz gleich, woher sie kommen und wer sie sind, beschnitten werden. Und ihr könnt es ja selber auch nachlesen. In Kapitel 17, 25 steht, und sein Sohn Ismael war 13 Jahre alt, als man ihn vorschriftsgemäß beschnitt. An einem und demselben Tage wurden Abraham und sein Sohn Ismael beschnitten. Ja, jetzt könntet ihr mich fragen, Moment mal, Bruder Frank, da spricht Gott zu Abraham, ich richte einen Bund mit dir auf. Und das Zeichen, das äußere Zeichen an dir, das du mit dir tragen wirst, ist die Beschneidung. Ein Bund zwischen mir und dir. Und wer wurde alles in diese Beschneidung hineingenommen? Sogar Ismael. Aber wo bleibt die Verheißung? Wo bleibt der Segen? Wo bleibt die Erwählung? Merkt ihr, worauf wir jetzt kommen? Äußerlich beschnitten, aber keine Teilnahme an der Verheißung Gottes. Es können Menschen gläubig sein und sogar die Beschneidung am Herzen erlebt haben und trotzdem die Verheißungen Gottes nicht glauben. Und wir wundern uns darüber und fragen uns, ja, wie soll das weitergehen? Sogar Knechte, alles ist beschnitten worden in seinem Hause. Ein Zeichen, ein Siegel für Abraham. Aber was war die Beschneidung für alle anderen? Was war sie für die anderen? Für den von Gott Erwählten, ihr könnt es ja lesen, es soll das Zeichen des Bundes zwischen mir und euch sein. Ein Zeichen des Bundes. Ja, mit wem hatte Gott den Bund geschlossen? Mit all den Fremdlingen in seinem Hause, im Hause Abrahams? Oder mit den Ismaeliten? Doch um Himmels Willen nicht. Mit wem hat Gott den Bund geschlossen? Mit Abraham. Mit den Auserwählten. Aber viele waren um ihn herum. Die wurden mitgenommen. Hatten aber keinen Anteil an den Verheißungen. Keinen Anteil an dem, was Gott mit Abraham und seinem Samen vorhatte. Und ihr könnt das später noch wiedersehen im Neuen Testament, wenn Paulus ausführt, nicht der ist ein Jude, der äußerlich am Fleische beschnitten ist, sondern der, der die Beschneidung Christi in seinem Herzen empfangen hat. Amen. Da kommen wir zu dem Punkt, wohin die Beschneidung gehört, nämlich in das Herz. Da gehört sie hin. Wir sehen aus dem Alten Testament, dass viele in eine Sache mit hineingenommen wurden, aber selber nicht ein Bestandteil, ein ursprünglicher Bestandteil dieser göttlichen Sache waren. Und so mag es in allen Gemeindezeitaltern gewesen sein. Viele waren dabei, aber sie waren kein ursprünglicher Bestandteil der göttlichen Sache mit der Bundesschließung, mit den Verheißungen, mit dem Wort. Sie machten mit. Wenn Abraham ging, gingen sie auch. Wenn er stehen blieb, blieben sie alle stehen. Aber der Bund und die Verheißungen, die Heilsgeschichte, war mit Abraham und seinem Samen. Ihr Lieben, wir brauchen das gar nicht weiter auszuführen. Wir könnten jetzt hier von Schriftstelle zu Schriftstelle gehen und die Vergleiche fortsetzen. Denn die Bibel sagte im Neuen Testament, dass alles, was vor Zeiten geschah, um unseren Willen geschehen ist. Und wenn wir die Heilige Schrift lesen, erfahren wir, wie Gott die Dinge gehandhabt hat. Wir erfahren, wie die Wege Gottes sind. Um die Wege Gottes heute mit seinem Volke zu erkennen, müssen wir sie von Anfang an betrachten. Nicht alle, die mitgehen, sind ein Teil der Sache. Als Mose nach Ägypten gesandt wurde, um Israel herauszuführen, liest man später, und viel Pöbelvolk ist mitgezogen. Die Befreiung war für die Auserwählten. Viele sind mitgezogen. Abraham zog, Lot zog mit. Abraham wurde beschnitten als Zeichen der Bundesschließung Gottes. Und alles, was in seinem Hause war, wurde auch beschnitten, sogar Ismael. Mit dem schönen Alter von 13 Jahren steht es hier geschrieben. Was hat es genutzt? Überhaupt nichts. Gott hat seinen Bund mit Abraham aufgerichtet. Mit Gott und uns muss nicht nur eine Sache, sondern alles muss harmonisch übereinstimmen. Das Wort der Verheißung, die Herausrufung, der Gehorsam, das Glauben, was Gott geredet hat, es muss alles miteinander übereinstimmen. Und ich meine, Gott führt uns dahin. dass jetzt am Ende eine harmonische Übereinstimmung Gottes mit seinem Volke erzielt wird. Schauen wir nicht auf das Äußere. Sagen wir nicht, ja, hier und da ist auch Beschneidung gewesen. Alles gehört zusammen. Die Herausrufung, das Losgehen, das Abgesondertsein, der Gehorsam, die Verheißung, die Bundesschließung, alles gehört zusammen. Und dann ist die Beschneidung ein Zeichen des Bundes. Aber wenn Gott mit einem Ismael gar keinen Bund geschlossen hat und er wird nur beschnitten, dann geht er leer aus, auch mit seiner Beschneidung. Also was will Gott? Er will Samen Abrahams haben, Glaubenssamen, Same Gottes, Same, der sein Wort hört, der es glaubt, der die Beschneidung des Herzens erlebt und der mit Gott mitgeht, mit allem, was er verheißen hat. Und daran wird dann in der Tat offenbar, wer aus dem Samen Abrahams, aus dem Glaubenssamen ist. Und wer war Abraham? Ihr wisst, ihr könnt es nachlesen. Tara, sein Vater, hatte es schon im Herzen, in das Land Kana anzuziehen und blieb dann in Haran und starb dort. Aber schon der Vater Abrahams hatte in seinem Herzen nach Kana anzuziehen, gelangte aber nicht dorthin, sondern starb in Haran. Und als die Zeit kam, sprach Gott zu Abraham, hat ihn erwählt und ihm gesagt, wohin er ziehen soll. Eins wollen wir sagen und das jetzt zum Schluss. Wenn Gott dich und mich wirklich durch sein Wort gerufen hat, dann weißt du, wohin du gehörst. Dann weißt du, wohin du ziehen musst. Dann kennst du das Ziel. Wenn du das Ziel nicht kennst, wenn du nicht weißt, wo Gott dich hinhaben will, wenn du noch raten musst, dann lass mich dir sagen, dann hat Gott noch nicht mit dir gesprochen. Dem Abraham hat er ganz genau gesagt, wohin er zu gehen hat. Er hat ihm das Ziel angegeben. Er ging nicht ziellos, er hatte ein Ziel vor Augen. Auch wir haben ein Ziel vor Augen, weil Gott durch sein Wort mit uns gesprochen hat. Es ist keine verschwommene Sache. Es ist nicht nur eine Beschneidung. Es ist Verheißung. Es ist Glaube. Es ist Gehorsam. Aufnahme dessen, was Gott jetzt mit seiner Gemeinde vorhat. Ein innerliches darauf eingehen. Ein Ja sagen zu Gott. Nicht nur eine Strecke, sondern bis wir das verheißene Land erreicht haben. Möge Gott, der Herr, uns doch alles segnen und mit uns sein. Möge er fortfahren, durch seinen Geist unsere Herzen zu erweichen und etwas ganz Neues in uns zu schaffen. Uns inniges Mitgefühl zu geben, wie wir schon vorhin sagten. Abraham hätte sich eins ins Fäustchen lachen können, als er hörte, jetzt hat man auch den Lot da mitgerissen und gefangen genommen. Es war ja höchste Zeit, das geschieht ihm ja recht. Nicht so mit Abraham. Abraham, ein Auserwählter Gottes, trug Leid um den, der nicht auserwählt war. Dasselbe haben wir heute Vormittag mit David und Saul schon gesehen. Merkt ihr, die gleiche Gesinnung Jesu Christi, das göttliche Wesen ist in denen, die von Gott erwählt wurden, offenbar geworden. Derselbe Abraham, der die heidnischen Könige das so schön runtermachen konnte, der hat seinen Nächsten befreit. Merkt ihr das? Er wusste genau, wo getötet werden soll und wer am Leben zu bleiben hat. Er hatte die Unterscheidung, er wusste, worum es geht. Brüder und Schwestern, wenn wir zu den Auserwählten gehören, dann werden wir unterscheiden können, worum es geht. Dann werden wir nicht alles dem Erdboden gleich machen und uns freuen, dass eine Zerstörung stattgefunden hat. Dann werden wir nur die Feindesmächte zerstört sehen wollen. Aber nicht unsere Brüder und Schwestern oder Halbbrüder, spielt gar keine Rolle. Gott ist doch der Richter über alles. Wer sind wir, dass wir uns ein Urteil darüber erlauben können? Ich fühle mich so wohl, so dankbar in meinem Herzen, dass Gott in seinem Worte diese Spuren zurückgelassen hat. Wir dürfen jetzt lesen, dürfen uns überprüfen und erkennen, zu welcher Seite wir gehören. Paulus schrieb damals, ihr wisst, dass ihr zu den Auserwählten gehört. Möge das auf uns alle zutreffen, dass wir wie David, wie Abraham, wie alle Propheten, ja, dass wir wie Moses in den Riss treten könnten und sagen, Herr, tilge meinen Namen aus deinem Buch, aber lass das Volk, damit unsere Feinde nicht sagen können, du hast dein Werk nicht zu Ende geführt. Worum ging es Mose? Um die Ehre Gottes. Worum geht es dir, worum geht es mir? Um die Ehre Gottes. Dass Gott sein angefangenes Werk vollenden könnte. Und wir gehen vorwärts im Glauben mit dem Heiland. Amen. Amen. Lass uns aufstehen, nach vorne kommen und dem Herrn noch gemeinsam kurz danken.
Himmlischer Vater, wir danken dir aus der Tiefe unserer Herzen für diese Gnadenstunden, für diese Augenblicke, in der wir noch leben, Herr. Wir wissen nicht, wann du uns holen wirst, aber du wirst dein Volk zu dir nehmen, Herr. Du wirst sie zubereiten, Herr. Und das ist die Zubereitung, Herr. Wir sind so froh und so dankbar, Herr, dass wir in deiner Schule sein dürfen und dass wir lernen dürfen, Herr, was du uns zu sagen hast, Herr. Wir sind, Herr, wie diese Lämmer, wie wir es heute Morgen gehört haben. Sie benötigen einen Führer, Herr. Auch wir benötigen, Herr. Du bist der gute Hirte, Herr. Dein guter Heiliger Geist möge uns führen und leiten, Herr. Das ist mein Gebet, Herr. Herr, leite uns auch jetzt, während wir hier stehen, o Herr. Schenk Gnade zum Anbeten. Schenk Gnade zum Preisen, dass wir deinen Namen erheben und dass wir gemeinsam dich preisen und rühmen. Denn du bist es wert, dass man dich ehrt und dass man dich preist. Halleluja, deinem herrlichen Jesus Namen. Amen.
Ihr Lieben, möge heute wirklich niemand von dieser Stätte gehen, ohne das für immer im Herzen mitzunehmen, dass der Herr auch dich erlöst hat. Wir können Gottes Wort 1000 Jahre hören. Erst an dem Tage und in der Stunde, in der es uns lebendige Offenbarung wird durch den Heiligen Geist, dass es geschehen ist, ist es wirklich mit uns und für uns geschehen.
Amen.
Und das muss einfach heute sein. Ihr Lieben, wer von heute an stirbt, in seiner Sünde stirbt, stirbt um seines Unglaubens willen in seiner Sünde. Weil er nicht geglaubt hat, was der Sohn Gottes am Kreuz auf Golgatha getan hat. Glaube an den Herrn Jesus Christus, du wirst mit deinem Hause selig werden. Das ist die Verheißung und die bleibt in Ewigkeit bestehen.
Amen.
Und die nehmen wir einfach mit nach Hause heute. Himmel und Erd mag brennen, Hügel und Berge schwinden. Wer da glaubt, wird finden. Sein Wort bleibt ewig wahr. Himmlischer Vater, ich habe noch für mich und für uns alle ein ganz besonderes Anliegen auf dem Herzen. Lass uns von dieser Stunde an nur im Glauben reden. Sollte der Feind uns mit Gedanken anfechten, dass wir sie nicht aussprechen, sondern sie in dem Kampfesfeld unsere Gedanken belassen und nicht mit dem Munde aussprechen und nicht mit dem Herzen glauben. Herr, von heute ab, wie Bruder Brennim es gepredigt hat, in der Predigt der größte Kampf, treuer Gott, der Kampf in unserem Kopf, der Kampf dort oben, das hin und her gerissen werden, treuer Gott, dass wir es von heute oben lassen und nicht über unsere Lippen bringen, dass es sich an uns erfüllt, was Paulus geschrieben hat. Ich glaube, darum rede ich. Herr, lass uns von heute nur im Glauben reden. Wer im Unglauben reden will, dem mache den Mund zu. Herr, gestatte es nicht, dass wir dich verunehren. Schenk Gnade, dass wir glauben und im Glauben reden, um auch den anderen aufzubauen, um einander zum Segen zu werden. Treuer Herr, gemeinsam sehnen wir uns danach, dass du dein Allmachtswort noch in die ganze Welt hinaus posaunen lässest. Ach Herr, wir sehen ja, was so vor uns geschieht. Ach Gott, erbarme dich unser und mit uns, erbarme dich deines gesamten Volkes. Und wenn du uns dazu nutzen willst, um andere, die mitgerissen wurden, zu befreien, wir stehen zu deiner Verfügung. Herr, segne uns und gebrauche uns. Habe Dank für dieses Wochenende. Habe Dank für die Predigten, die wir gehört haben. Für das Wort, das wir betrachtet haben. Habe Dank für alles. Habe Dank, habe Dank. In Jesu teurem und heiligen Namen. Halleluja. Amen.